Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
Du bist allein. Wer soll bei dir sein?
Greif zum Telefon, da sind wir schon.
Dein auditives Disneyland.
Bis es brennt.
Na?
Wo bist du denn gerade?
Lustig, ne? Wir sind beide im familiären Umfeld.
Ach wirklich? Wo bist du denn?
Ich bin auf Omas Etage, die ja nun mehr und mehr die meinige wird. Ich bin ja hier, ich bin ja für meine Nichten und Neffen, ich bin ja quasi die neue Oma. Also ich bin auf Omas Etage und soll ich dich mal kurz ein bisschen rumführen, wie ich es mir hier gerade so einrichte? Willst du mal schauen?
Ja, klar. Und
pass auf, also ist natürlich alles noch in der Mache, ja, ist alles noch, da fehlt natürlich noch so vieles, aber guck mal, hier siehst du zum Beispiel die Couch, die ist aber noch nicht so richtig zusammengeschraubt, dahinter ein Bild, das mein Onkel damals gemalt hatte, so, das habe ich aus meiner Bochumer Wohnung hier rüber geholt, dann hier ein Bild, das ich aufzuhängen gedenke, ein Foto, dann siehst du hier, natürlich, wie sich das für Männer mittleren Alters in den Medien gehört. Der Eames-Chair ist ja klar.
Aber woher kommt der? Aus Bochum, aus der Wohnung?
Nee, den habe ich bestellt. Den habe ich natürlich bestellt. Nicht in der Bochumer Wohnung. Nein. Den habe ich.
Den hast du jetzt extra für diese Wohnung bestellt.
Genau, ja, selbstverständlich. Und jetzt guck dir mal diese geile Lampe an.
Das ist eine Lampe?
Sieh nicht fantastisch. Das ist eine Lampe, ja. Guck mal, achte mal drauf. Die einzelnen Kokosnusselemente, die in dieser Lampe hängen, da sind Glühbirnen drin. Oder Leuchtmittel, muss man. Wobei, das sind noch Glühbirnen. So, und guck mal da, siehst du den Garten? Guck mal, wer da durch den Garten tapert. Siehst du den da? Siehst du, wie der da geht?
Das ist dein Vater, oder?
Ja, siehst du, wie der sich bewegt?
Ja. Es wirkt so, als ob du ihn gerade verbannt hättest und er jetzt einfach in die Wildnis laufen
Stimmt. Stimmt, ich habe ihn gerade des Hauses verbannt und er läuft jetzt einfach so in den Sonnenuntergang hinein. Der läuft auch vor allen Dingen so, man könnte meinen, der läuft einfach gleich durch die Hecke durch, in den Nachbargarten rein.
Ja, so ein bisschen wie Homer Simpson, dieses Bild, wie der dann durch die Hecke rauskommt.
Ja, rückwärts
rausguckt.
In der Hecke verschwindet, ne? Dann hier, so.
Ja, so, aber sehr hell, sehr schön,
ja,
die Wohnung
ich
da
auch.
Oben.
Ja, guck mal, hier sind noch Sachen.
Dieser alte Schrank ist noch von deiner Oma,
genau,
oder?
Der ist noch von Oma, der muss tatsächlich noch weichen. Ne, wird das dann so sukzessive dann so ein bisschen umgestellt. Aber so ist hier wenigstens noch Leben in der Wohnung, weißt du?
Also diese Bochum-Wohnung habe ich auch bis heute nicht verstanden, warum du die einfach so lange hattest.
Na, die war gut zu ihrer Zeit, als ich damals mein Elternhaus verlassen habe.
Ja, genau. Und wie lange ist das her, Herr Beisenherz?
Ja, das stimmt.
Ja, also Dankeschön.
Ja, hast ja recht.
Aber es ist auch richtig gut für unsere Hörer, dass du mir das jetzt alles gezeigt hast, weil...
ich hab's nicht...
Er postet auf Instagram nochmal ein paar Stories, wo er die Palme zum Beispiel fotografiert, den Eames-Chair.
Die Palme ist natürlich toll, aber...
ist toll. Also erstmal willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire, eurem Lieblingspodcast am Wochenende. Wir sind Oliver Polak und Micky Beisenherz, der gerade eine Runde joggen war und noch verschwitzt ist.
Ich war gerade am Kanal hier in Castrop-Rauxel, Henrichenburg, was ja ein eher ländlicher, dörflicher Teil ist. Da bin ich am Kanal entlang gejoggt. Wir haben einen Brückenfreitag. Hier war ja Feiertag am Donnerstag. Und jetzt sind am Kanal natürlich hängen so die ganzen Jugendlichen ab. Also alle, die irgendwie so zwischen, 13 und 20 sind, die hängen jetzt alle am Kanal ab. Ich hab gerade dermaßen viele 15-jährige Mädchen im Bikini gesehen. Ich kam mir vor wie auf der Aftershow-Party von Rammstein. Also, wobei ich sagen muss, ich habe das wirklich nur als objektiver Beobachter mitbekommen. Mhm. Und was schön ist, ist dieses...
Solange du dich nicht als Russin ausgegeben hast und die mit nach Hause genommen hast. Und dein Vater, die mussten sich dann vor deinem Vater auf so einem Sofa platzieren. Gott, und der hat dann einfach gesagt, ja, die hier ist die Kiste im Garten, die wir schon aufgebaut haben, die Blackbox.
Wie absolut schrecklich das ist.
Ich habe mich eh gefragt, gibt's im Grill Royal eigentlich auch so eine Blackbox, wo dann Till Lindemann manchmal drin verschwindet und Benjamin von Stuckrad-Barre auf ihn drin wartet?
Berechtigte Frage.
Wobei, ist halt ärgerlich, ne? Lindemann, der denkt sich auch, scheiße, wenn ich jetzt nochmal ein Gedichteband rausbringen will, ja, der Titel Noch wach ist jetzt weg, ne?
Das ist absolut richtig. Wobei das natürlich ein Tippzusammenhang. Dieser Gag ist, finde ich, ein richtiger Grower. Der wird lustiger von Sekunde zu Sekunde. Mal drüber, halt, Moment mal, worüber lachen wir da eigentlich? Das ist überhaupt verurteilenswert. Aber es ist natürlich wirklich, ist natürlich ein exzellenter Gag.
Aber ich möchte jetzt erstmal, vielleicht reden wir heute über Rammstein sogar, was ich auch vollkommen okay finde. Aber ich möchte gerne über eine Facette dieser Geschichte sprechen, die einfach wirklich für mich das Lustigste ist, also wo ich wirklich...
Der Riesenpenis?
Ist was ganz anderes. Du wirst gleich, wo ich mehrfach diese Woche schon drüber nachgedacht hatte und ich musste richtig alleine lachen, als ich das mir vorgestellt habe. Und zwar, also lass uns jetzt mal erstmal nicht über die ganzen Missbrauchsvorfälle und das reden, können wir gleich auch gerne, aber also klar, jetzt war ja die ganzen Missbrauchsvorwürfe, das Mädchen auf dem Konzert aus Irland und da ist ja alles hochgekommen. Und dann ging es ja um diesen Gedichteband, der glaube ich 2013 bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist.
Und 2020 gab es ja auch einen, ne? Genau.
Ja. Und was ja auch intern beim Verlag auch wirklich... Das fanden nicht alle gut, die da gearbeitet haben, dass das da erschienen ist. Und naja, kann man auch, also absolut. Dieses Gedicht, weiß ich nicht, ne? Also, aber das passt auch, wie gesagt, zu Helge Malchow, der damals noch Verleger war und das alles unter Dach und Fach gebracht hat. Da war wahrscheinlich natürlich auch der Gedanke, komm, das ist vielleicht alles gar nicht so gut, aber ey, Rammstein, ich meine, wenn die dann die Biografie machen, komm, das ist so Kölscher Klüngel. So werden da bei Kiepenheuer und Witsch Geschäfte
gemacht. Ja.
Meine Meinung.
Ja, genau, deine Meinung. Wobei man sagen muss, dass ja dieser Gedichteband zwar sehr kontrovers, aber durchaus auch positiv rezipiert wurde. Also der hat ja auch durchaus nicht wenige positive Rezensionen gekriegt, im Sinne von künstlerisch wertvoll. Wenngleich natürlich damals auch schon eine Debatte geführt wurde über das lyrische Ich. Ich halte es zwar nach wie vor für Quatsch, immer das lyrische Ich mit dem Autoren gleichzusetzen, weil dann könnte ja Stephen King, müsste man ja quasi unter Dauerbeobachtung haben. Aber natürlich muss man sagen, dass das lyrische Ich als künstlerische Figur ganz schön gelitten hat seit Rammstein und Till Lindemann. Das ist klar. Da wird natürlich jetzt, sehen sich natürlich viele bestätigt, die gesagt haben, haha, vom Wegen hier ein Fantasiegedicht über einen Typen, der Frauen betäubt und dann gedenkt, mit ihnen zu schlafen. Lyrisches Ich, knick, knack. Das ist ja wohl ganz eindeutig schon eine Art Geständnis gewesen, was da passiert ist. Aber wurscht, sei es drum.
Auf jeden Fall ist das Buch erschienen und dann wurde wohl, ich bin da jetzt auch nicht, ich habe mir das Video angeguckt und dann gab's wohl irgendwie ein Porno, den Till Lindemann jetzt gedreht hat, mal vor 1-2-3 Jahren. Mhm. Hast du es dir angeguckt?
Den Porno habe ich mir nicht angeguckt, ich habe mit Leuten gesprochen, die ihn gesehen haben.
Genau, ich habe ihn mir angeguckt auf X-Hamster, ne? Also auf X-Hamster gibt's, ja klar, bei X-Hamster habe ich halt Till Lindemann und dann ist das halt, oh Gott, ich muss jetzt zu ihr lachen. Das ist halt irgendwie ein wilder Porno. Ich kriege auch nicht alles zusammen, aber wo du siehst den Schwanz von Till Lindemann, wie der oral befriedigt wird. Und das fängt aber alles an. Dieser Film fängt an, dass du einfach so ein, 18-jähriges Mädchen, sie ist fast gar nicht bekleidet. Mhm. Und die hat diesen Gedichteband in der Hand von Till Lindemann. Mhm. Und da ist ein Loch reingebohrt, also ein riesiges Loch ist da reingebohrt. Ja. Und die hat halt dann
weil
so...
Weil er wie ein Detektiv da durchgucken möchte, nehme ich an, ne?
Ja, genau. So, aber ein größeres Loch. Und dann nimmt sie ein Dildo und steckt ihn die ganze Zeit durch diesen Gedichteband durch. Weißt du, die ja. steckt ihn die ganze Zeit durch. Und dann ist dieses Video einfach... Du, es ist wirklich sehr explizit, ne? Also ich weiß jetzt genau, wie der Penis von Till Lindemann aussieht. Ja. Es ist schon sehr
das ist halt ein Porno,
gewaltvoll.
Ne? Der hat ja auch unglaublich...
Ja, aber hart,
muss ja, ist ein richtiger harter Porno. Ja, ja.
Und ich meine sogar, aber da will ich mich nicht festlegen, ich meine, es gibt sogar eine Szene, ich bin mir sehr sicher, ich bin immer noch im Jetlag und hier in New York natürlich total vernebelt, kommen wir vielleicht noch zu, gibt es die Szene, wo Till Lindemann selber auch seinen Schwanz durch das Buch steckt.
Gibt es auf jeden Fall, weil so wurde genau. es mir auch beschrieben.
Genau.
Ja, ja.
Und dann stelle ich mir nur vor, jetzt pass auf, Cut, so Video. Ja. Ich stelle mir einfach vor, dass da jemand Kiepenheuer und Witsch den gesteckt hat und dann stelle ich mir vor, es sind ja auch hauptsächlich Frauen bei Kiepenheuer und Witsch, die da arbeiten und auch eher sehr konservative Typen. Das ist wirklich ein sehr konservativer Schuppen. Mhm. Ne? Und ich stelle mir einfach wirklich vor, wie die den Konferenzraum aufschließen, damit 10, 15 Leuten reingehen, ja, und da wird der Videobeamer angeschmissen und die müssen sich das hier angucken. Ne? Und diese Situation, die fand ich einfach so wahnsinnig komisch.
Ja, das ist ja auch sehr komisch.
Einfach, dass diese Leute dazu gezwungen werden, dieses Video zu reinzuziehen. Und ich glaube wirklich, dass da einige dabei sind, die da Dinge sehen, von denen die gar nicht wussten, dass die existieren. Und das fand ich schon eine wahnsinnig lustige Komponente an der Geschichte.
Ich find's auch einfach lustig, wenn du dir vorstellst, dass da Leute vom Verlag sich gegenseitig anrufen an einem Morgen, ja, wo die erste Person das mitgekriegt hat und die ruft die andere Person an und sagt, hör mal, der Lindemann, der hat unser Gedichtbuch gefickt. Und dann hast du einen anderen, der sagt, ja, ja, der hat ja wirklich durch dieses, nein, du hast mir nicht zugehört. Er hat das wirklich gefickt. So richtig mit Bimmel. Und es ist ja auch wirklich absolut irre. Also wenn du, aber siehst du, da muss ich nämlich auch sagen, weil wenn die Leute meinten, dieser Gedichtband, die Gedichte sind schwer zu lesen, dann hatte man immer gedacht, weil die Sprache so kompliziert ist. Nein, ist einfach schwer zu lesen, weil das Teil sich die ganze Zeit um seinen Pimmel herumdreht, wie so ein Fidget Spinner. Du kannst die Zeilen nicht so richtig lesen. Das macht die Sache so schwer.
Das fand ich auf jeden Fall ja. die einzige sehr lustige...
Ja, dieser Aspekt hat ja wirklich eine tragische Komik, das muss man einfach wirklich sagen. Und Till Lindemann, jetzt mal wirklich Küchenpsychologie aus der Ferne, scheint ja eine Figur zu sein, eine Person, die sich eigentlich nach einer Form von Bestrafung sehnt. Also alles, was da passiert, alles, was ich da rauslese aus allen Versatzstücken, ist ja ein einziger Schrei nach Zuwendung im Sinne von, wann kommt irgendjemand, der mir mal Grenzen aufzeigt? Denn dieses ganze Wirken, die Partys, aber letzten Endes auch seinen eigenen Verlag zu brüskieren, indem er dieses Video da dreht, indem ja dieser Gedichtband ja auch eine, wie wir ja gerade feststellen, eine elementare Rolle spielt, ist ja ein einziger Schrei nach Beantwortung. Also nach
glaubst du?
Ja, so kommt es mir vor. Das scheint irgendwie, also mir scheint er eine Person zu sein, der einfach über Jahre hinweg alles durch, also der man alles hat durchgehen lassen, jedes Hindernis aus dem Weg geräumt und ich glaube, der ist gelangweilt von seiner Existenz und versucht die Grenzen immer weiter nach außen zu schieben, bis endlich mal jemand kommt und sagt, so jetzt reicht's, damit man sich mal wieder spürt.
Aber dann läuft sein Plan noch
ja,
ganz gut.
Ja, wirklich, ohne Scheiß. Ich glaube, diese Form von Katharsis und Reinigung hat er schon vor einiger Zeit angestrebt und jetzt ist es endlich soweit.
Wie weißt du, also es gibt ja so Bands, die immer um einen herumschwirren in Deutschland. Nehmen wir mal deutsche Bands, ja. wie die Ärzte,
ja.
die Toten Hosen, dann gab es auch die Onkels, gab Typen wie Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer. Wie ist dein Verhältnis zu Rammstein?
Ich hatte nie wirklich ein Verhältnis zu Rammstein. Die Band hat mich nie großartig interessiert. Sie hat mich aber auch nie aufgeregt. Also ich habe sie nie für eine rechte Band gehalten. Ich glaube nicht, dass sie das sind und dafür gibt es ja auch genügend Belege. Ich halte sie für mich sind sie wie so eine Art, weiß ich nicht, sie sind irgendwo so ein bisschen zwischen Kunstinstallation und Exzess-Musical. Also so für das ist ja wie so ein großer orgiastischer Freizeitpark, habe ich manchmal das Gefühl, für Leute, wenn sie da hingehen. Da gibt es so Show-Elemente, was ja eher an so eine Art dunkles Musical erinnert, denn an ein klassisches Konzert, also klassisches Rockkonzert.
Ja. Ja, ist interessant, weil mir geht's ähnlich. Mich hat die Band nie interessiert. Ich fand, die Musik ist an mir vorbeigegangen. Ich gehe aber nicht mit dem Rest so konform von dem, was du sagst. Was ich fand, sie sind mir egal. Mhm. Sind mir wirklich egal. Ich habe mich auch nie über sie aufgeregt, ne, wenn sie mit ihrer Nazi-Ästhetik um die Ecke kamen, wenn sie sich als KZ-Häftlinge, weil ich finde, das sind einfach die größte Form des Lappen, anders. Mhm. Ich finde die Band ekelig trotzdem. Also sie regt mich nicht auf, ne? Ich finde die trotzdem in sich eklig, weil es ja diese Deutschtümelei gibt, immer schon, ne? Und dieses sich ranwanzen an den Nationalsozialismus auch und damit die ganze Zeit spielen, immer wieder und immer wieder. Natürlich sagt man dann, ja, ist ja alles Ironie und dies und das, aber wenn du dir dann wiederum die Fans von denen anschaust, ne, also wirklich ein Großteil der Fans, und du nimmst diese Männer, ne, das sind wirklich so zum großen Teil diese deutschen Waschlappen-Männer, ja, die einfach irgendwelche Willis sind, ich sag zum großen Teil, ja, und die in dieser Musik so, wir kriegen hier Kraft, wir kriegen hier Stärke, wir gehören alle zusammen, wir sind ein Volk. Und es hat schon, finde ich, diese Tonalität, wo damit gespielt wird, früher war alles besser und zusammen und bla, ne, diese ganzen Begriffe, Adjektive, die eben die Nazis auch benutzt haben. Und wenn du eben von Till Lindemann und dem Keyboarder Flake da ein paar Interviews über die DDR mal und Aussagen gehört hast, dann merkst du, da ist schon eine tiefe Sehnsucht nach irgendwelchen Strukturen, wo wir eigentlich sagen würden, weiß nicht, ob das so das Ding ist. Und deswegen fand ich das persönlich immer widerlich. Und weil das eben doch so ein Festklammern ist, die sagen natürlich, wir sind keine Nazis und wir sind nicht rechts und bla bla bla. Ich meine, wer sagt das schon? Ne? Auch von den Leuten, auch die rechts sind, aber am Ende ist das schon ganz viel so eine Verherrlichung, finde ich, ne, von dieser ganzen Ästhetik, die du auch hast in den Bühnenbildern, die Videos, Leni Riefenstahl, ich meine, weißt du, was willst du mehr? Bei KISS zum Beispiel, ne, nehmen wir als Beispiel einfach, das sind keine SS-Runen, es waren wirklich Blitze, ja, ja. Ne? Und wenn du die nämlich genau anguckst, die Dinger, dann siehst du auch, dass die oben kürzer sind und unten länger, dass das wirklich Blitze waren.
Okay, da wäre man jetzt wirklich so oberflächlich ja auch echt nicht drauf gekommen, ne?
Nee, aber ich habe ja mit Gene Simmons drüber gesprochen.
Ja, ich habe es ja gelesen im Interview. Find mal einen Rabbi, der dich beerdigt in einem Sarg, wo SS-Runen drauf sind.
Achso, du hast es gelesen, alles klar. Ja, und da war's. Und da guckte er mich wirklich an wie so ein naives Kind. Er so, Oliver, we didn't know it, we didn't see it. For us it was lightning. Und dann sagt er auch wirklich, dass sie erst das erste Mal drüber nachgedacht haben, als sie Post von der deutschen Regierung bekamen, ne? Dass sie die Schrift nicht mehr benutzen.
War das Anfang der 80er oder so, 81 oder
genau.
So?
Genau. Ja, ja. Und dann wurden sie ja auch, glaube ich, vom Spiegel oder von der NZZ als SS-Schergen des Rocks betitelt. Ne? Und einmal denkst so, ja. Und dann sagte Gene Simmons wie Homer Simpson zu mir, ey, meine Mutter war im KZ. Nee, aber nochmal zurück zu Rammstein. Ich finde dieses klar, ne, die sagen, wir sind keine Nazis und so, ist mir auch egal. Aber trotzdem ist da diese Sehnsucht nach Deutsch, die Sehnsucht, deutsch zu sein, kollektiv deutsch zu sein. Du hast ja auch Lieder, die einfach heißen Deutschland und alles, ne? Und diese ganze Ästhetik, also es schwirrt schon darum. Und ich glaube eben, wo wir beim Thema Ironie sind, also ich weiß nicht, ob viele Fans, die da hingehen, diesen Begriff Ironie überhaupt
Ich kenne das Rammstein-Publikum überhaupt nicht. Ich kann das gar nicht beurteilen. Ich habe auch noch nicht mal ein Gefühl für das Rammstein-Publikum. Ja. Mir schien das eigentlich immer sehr heterogen zu sein. Mhm. Also ganz unterschiedliche Leute bei den Rammstein-Konzerten waren ja auch, also im Backstage-Bereich, also nicht auf der Lindemann-Party, sondern auch der Party der Restmitglieder. Da war ja auch immer so die Haute-Volée des deutschen Kulturbetriebes. Also weil Rammstein ja auch immer...
Es gibt ja auch Leute, die finden, was du gerade beschrieben hast, Musical, Kunst, Installation. Es gibt ja auch Leute, die lesen das auch so. Das ist ja auch okay. Ja, ja. Ich kann nur sagen, ich lese es immer schon anders. Ja, ja. Und ich finde, wie gesagt, bei Kiss knallt's auch. Ne, und da wird sich auch verkleidet, aber irgendwie habe ich da ein besseres Gefühl, wenn ich auf dem Konzert war danach.
Ja, 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 also wie gesagt, dieses sich abarbeiten an Deutschtümelei, an nationalistischen Symbolen, an Leni Riefenstahl und NS-Optik und so, das ist ja jetzt nicht Rammstein alleine vorbehalten. Also das machen ja viele andere ja auch im Kunstbetrieb ja auch, dass sie immer wieder damit spielen, weil das offensichtlich einfach wahnsinnig faszinierend ist, das immer wieder aufzunehmen. Die zahllosen Hitler-Parodien, immer wieder die Nazi-Zeit irgendwie als Referenzgröße für irgendwelche Humor-Exzesse zu nehmen. Das hat Rammstein natürlich nie exklusiv gehabt, aber wo ich dir recht gebe, ist, es gibt natürlich viele, die auf die Konzerte gehen, die diese zweite Ebene gar nicht mitdenken, sondern das als direkten
Auftrag nehmen.
Genau, und
die denken diese Ebene. Ja, ja. Und das ist das, was ich meinte. Ja. Und Micky, ich sehe es auch da ein bisschen anders. Es ist für mich schon ein Unterschied, ob ich auf ein Rammstein-Konzert gehe oder mir The Producers von Mel Brooks angucke.
Den Unterschied sehe ich allerdings auch, ja.
Ja, ja, genau. Ja. Nee, ich will nur sagen, es gibt ja so eine Form von Umgang mit der Zeit und oder auch Humor, Pointen brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist bei denen schon sehr speziell, wie bei den Onkels auch. Und wenn du fragst, was sind das für Fans? Also ich sehe öfter natürlich diese Autos, wo dann eben entweder ein Onkels-Aufkleber hinten drin ist oder ein Rammstein-Aufkleber. Und das sind, also bei den Frauen sind das, glaube ich, eher so ein bisschen Emily Strange Gothic Girl Fans, so würde ich jetzt so, die auch zu Marilyn Manson gehen würden. Und bei den Männern ist es schon so, wenn du die da so in so Konzerten so mitgrölen, mitschreien hörst, ich glaube, es ist wirklich so ein Testosteron-Identitätsersatz. So, wir sind für euch da, auch dieses Niederknien am Ende, ne, von der Band vor den Leuten, und es ist für mich alles irgendwie so, klar, ich verstehe auch, dass das Kunst ist, ne, aber ich finde, wie gesagt, es ist nicht ist noch mal Cup of Tea.
Ja, und trotzdem, glaube ich, sollte man die Dinge jetzt nicht irgendwie zu lustvoll verquirlen. Das eine ist das, was auf der Bühne geschieht. Das andere ist, was abseits der Bühne geschieht. Und das muss nicht immer zwingend was miteinander zu tun haben. Es gibt auch Musiker oder Schauspieler, die ganz fein ziselierte Kunst gemacht haben und trotzdem totale Schweine abseits der Bühne gewesen sind. Also mit der Kunstfigur auf der Bühne muss das nicht zwingend was zu tun haben. Aber was man da so hört und liest, ist auf jeden Fall, das geht schon in Richtung organisiertes Verbrechen.
Achso, ja, du redest jetzt ja von diesem anderen, aber nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Also was eben diese Deutschtümelei angeht, ne, und wo wir gerade über die DDR-Interviews und so geredet haben, ne? Ich sehe da auch viele Parallelen, ne? Also ich denke mir jetzt nicht, das kommt von irgendwo her, ne? Also das ist schon offensichtlich ein tiefes Bedürfnis, diese Sachen so darzustellen, ne? Und da denke ich mir auch, ja, okay, weiß ich auch nicht, ne? Und was das andere angeht, das ist halt eine Katastrophe, was da, also was da ist, aber ich glaube auch grundsätzlich, also um das noch weiter auszumachen, Männer sind halt auch Katastrophen, ne? Nein, wirklich. Also das hört sich so banal oder so, vielleicht naiv oder so simpel an, aber das Problem an sich ist auch der Mann an sich, ne? Und die Sichtweise, auch die Geschichte jetzt einfach. Ich meine, da gibt's ja offensichtlich viele professionelle Journalisten, Journalistinnen, die sich mit Frauen getroffen haben, die äußerst fragwürdige Sachen im Zusammenhang mit Aftershow-Partys, Backstage-Partys, erste Reihe, Row Zero erlebt haben. Und das sind ja jetzt eben nicht zwei oder drei, sondern wir haben hier wirklich eine Menge, ne?
Ja,
so,
ja.
Und dann gab es ja gerade auch diesen Fall letzte Woche mit der Irin. In
Vilnius.
Ja. Und was passiert am Ende? Ja. Scherz, der Anwalt, ein Schreiben. Ja, alles stimmt alles nicht. Wir werden alle verklagen.
Ja gut, das ist der normale Weg, ne? Also wenn du einen Millionenbetrieb hast, der versucht natürlich erstmal sich rechtlich abzusichern, so gut es eben geht, denn es geht ja hier, um jetzt mal im zynischen Bereich zu bleiben, es geht natürlich um Millionen, es geht um Tourtermine, es geht um eine Riesenmaschinerie, und die will natürlich am Laufen erhalten werden. Und das geht am besten dadurch, indem man erstmal alle Rechtsmittel ausschöpft. erschöpft, um es mal ganz kalt zu sagen. Aber richtig ist natürlich, dass das Ganze aufgeklärt werden muss. Und zwar bitte nicht von der Band selbst. In bester katholischer Kirchenmanier, dass man sagt, wir gehen also jetzt intern der Sache nach. Wir haben da kurz mal links und rechts zwei, drei Türen geöffnet. Wir haben den Till gefragt, hast du die unter Drogen gesetzt? Nein, habe ich nicht. Ja, und da haben wir festgestellt, also da ist nichts dran. Also machen wir jetzt mal weiter. Ich hoffe, dass das alles sorgfältig geprüft und dann entsprechend aufgeklärt wird. Und wenn es denn so gewesen sein sollte, dass das Ganze dann auch entsprechend bestraft wird und dass man jetzt eben nicht das macht, was dann offensichtlich mittlerweile auch immer irgendwie zum guten Ton gehört, dass man diejenigen attackiert, die diese Vorwürfe erheben. So, man muss deswegen nicht automatisch gleich das alles, man muss es nicht zwingend glauben, aber man sollte die anhören und man sollte das sehr ernst nehmen und dann überprüfen, ob das so ist. Und was man nicht machen sollte, ist, dass man die gleich zu Tausenden oder Zehntausend durchbeleidigt im Netz, weil sie es wagen, diese Band hier anzugreifen. Aber das war ja offensichtlich auch konzertiert durch diese Alena Makeva, so heißt ja die, ich zitiere gerne die Bild-Zeitung, Rammstein-Rosshen, ja, die dann im Netz auch noch dazu aufgerufen hat, quasi so die Gegenoffensive zu wagen gegen diese Anschuldigung. Also auch ganz seltsam.
Ja. Naja, und was ich da auch finde, sollte man nicht außer Acht lassen. Wie gesagt, das steht jetzt alles erstmal im Raum. Mhm. Es sind Geschichten, die erzählt werden. Ich habe auch dieses YouTube-Video von dieser YouTuberin mir zur Hälfte angeschaut und da war schon sehr explizit und sehr, ne, wie wenn du mir gleich noch erzählen wirst vom Stadtfest in Castrop-Rauxel. Nee, aber es ist so, dass du einfach erzählst, hey, das und das passiert, so war das. Ja. Ich habe mich so gefühlt. Und was ich auch wiederum interessant finde, ist, wenn dem so war, also dass das wirklich so abgelaufen ist.
Was ja
ist,
sehr glaubwürdig klingt, so, ne?
Kannst du mir nicht erzählen, auch der Rest der Band. Mhm. Also du weißt selber, wir waren jetzt auch gerade auf Tour, ne? Man kriegt sich schon sehr mit und vor allen Dingen, wenn du drei Jahrzehnte zusammen unterwegs bist, kennst den anderen gut, kennst seine Neigungen gut und es gibt Securities, die Mädchen Handys abgenommen haben. Es gibt, da sind viele Menschen, wenn das denn so war, die das einfach mitgespielt haben. Und einfach da ihre Fresse nicht aufmachen.
Ja, total. Also das ist halt, sollten diese Vorwürfe stimmen oder auch nur in Teilen stimmen, dann wird das natürlich wirklich nicht so leicht, auch für den Rest der Band. Aus den Gründen, die du gerade richtigerweise genannt hast, weil man sich halt eben auch mitbekommt. Es ist ja schwer, dass der Rest der Band, auch wenn sie selber vielleicht eine andere Art von Aftershow-Party gepflegt haben, aber dass man gar nichts davon mitbekommen hat über Jahre oder Jahrzehnte hinweg, erscheint ja nun auch wenig glaubwürdig. So. Also hat es offensichtlich nicht, also nach allem, was wir jetzt wissen, ja, aber hat es ja wohl nicht die Bestrebung gegeben zu sagen, lass mal die Scheiße oder wir wollen das nicht oder wir setzen jetzt hier ein Stoppschild oder was auch immer. Das scheint ja nicht passiert zu sein.
Naja, und was ich noch ganz interessant fand, es hat sich jetzt Quebec, das ist ja in Kanada, so ein Festivalveranstalter gemeldet.
Ja, stimmt.
Genau, ja, aber es ist interessant, ne? Der sagte, ey, wir haben das hier jetzt mitbekommen, dass es diese Anschuldigungen gibt. Wir möchten auch dazu sagen, 2010 hat sich Folgendes hat hier stattgefunden. Die Band wollte, dass wir denen junge Mädchen akquirieren, besorgen für eine Aftershow-Party. Und wir haben denen ganz klar gesagt, nee, das machen wir nicht. So, und dann haben die selber ihre Leute ins Publikum geschickt, um diese Mädchen so zu akquirieren. Und dann haben die vom Festival denen gesagt, ey, verpisst euch. Also, ne?
Ja, ja.
Und das ist schon, ich meine, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ne? Das heißt, das ist ja, kommt ja nicht von irgendwo her.
Exakt.
Es gab es ja schon immer, aber das, wo wir hier von erfahren, mit Handys abnehmen, ne? Freunde wegschicken. Das ist ja wirklich ein System. Mhm. Das ist dann nochmal was anderes und ich sag dir was. Und wenn dann diese ganzen Idioten ja kommen, ja, selbst schuld, was erwarten die denn? Hey, ganz ehrlich, stell dir mal vor, du und ich sind 19 Jahre alt, ja? So. Und wir haben Karten für Phil Collins in Köln, im Müngersdorfer Stadion. Ja, ja, stell dir vor, wir sind beide 19 und wir freuen uns. Und dann stehen wir beide, Micky und Olli stehen in der ersten Reihe und freuen sich gleich Phil Collins. Und dann kommt plötzlich so ein Typ und sagt, ey, seid ihr Phil Collins-Fans? Und wir sagen, ja, ja, total. Ey, hier sind schon mal Bändchen. Ihr trefft nachher Phil Collins. Ey, du und ich, wir würden doch ausflippen. Jetzt ehrlich, ne? Wir würden uns ein Bier nach dem anderen reinzischen und denken, ey, geil, das wäre der größte Moment für uns. Ja. Und wir würden denken, geil, wir treffen Phil Collins.
Richtig.
Und mehr, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Und ich finde das immer so ekelig, dass man den Mädchen oder Frauen abspricht, auch Musikfans zu sein und einfach so, ja geil, finden wir geil.
Ja, naja, klar, also man muss ja...
Ich meine, guck dir mal Till Lindemann an.
Naja, er ist natürlich da in diesem Kunstbetrieb, oder er war es zumindest immer ja auch irgendwie eine überlebensgroße Figur. So wurde er ja auch im Rahmen der Kunstperformances auf der Bühne inszeniert und ist ja dahingehend irgendwie dann doch auch eine beeindruckende Erscheinung. Und je nachdem, ich weiß gar nicht, ob das Alter eine große Rolle spielt, aber gehen wir jetzt mal davon aus, du bist halt so ein 19-jähriger weiblicher Rammstein-Fan und hörst dann plötzlich, du kannst auf die Aftershow-Party von Rammstein kommen. So, da ist ja, also da gibt es noch keine Botschaft oder keine Information, aufgrund derer man sagen würde, ja, da darf die sich ja nicht wundern, wenn sie dann vergewaltigt wird. Also selbst, also und dann gibt es ja noch immer, dann gibt es ja irgendwelche Schlauberger, die dann irgendwelche Fotos posten von den Anklägerinnen und sagen, jetzt guck mal, wie die sich hier im Internet präsentieren, was sie für eine Kleidung anhaben. Mhm. Und die will jetzt eine glaubwürdige Zeugin sein. Also auch das, die kann da theoretisch auch nur im Tanga und im Bikini auf die Party gehen. Deswegen gibt's ja trotzdem keinen Passus, der sagt, ab da ist es völlig in Ordnung, die zu begrapschen oder sie zu intoxikieren oder zu vergewaltigen. Also das stimmt natürlich alles hinten und vorne nicht.
Genau, das wollte ich gerade auch damit sagen. Ja. Also dann würden wir uns einfach freuen, Phil Collins zu treffen, vielleicht ein Foto mit dem zu machen, wenn das damals schon geklappt hätte, wenn man einen Fotoapparat dabei gehabt hätte. Ja, und das ist es dann aber auch, ne? Und man hat da jetzt keine, ja, man denkt ja jetzt.
Du kannst ja auch von mir aus so weit.
Und wenn es Madonna wäre, dann würde ich ja, ich zumindest, ich würde denken, ja, ich will gerne ein Foto machen, aber ich würde ja nicht denken, oh, wäre das toll.
Du kannst ja selbst von mir aus, um auf den Aspekt Kleidung noch einzugehen, du kannst dich ja von mir aus auch so kleiden, in der subkutanen Hoffnung, dass ein bisschen vom Glanze Till Lindemanns auf dich herabfällt, im Sinne von, dass er von dir Notiz nimmt und du ihm gefällst, optisch oder wie auch immer. Und selbst das ist ja nicht irrenrührig, da sagt man ja, dann ist es halt so. Aber es gibt halt da ja keine Ebene, auf der man irgendwann sagen kann, ja, es ist aber dann doch auch die logische Konsequenz, dass sich jemand an einem vergeht. So, und das ist halt...
Was glaubst du? Ist es das Ende der Band?
Es ist auf jeden Fall schwer. Es ist vor allen Dingen, es könnte, selbst wenn es am Ende in nichts aufgeht, was justiziabel ist, aber es ist natürlich für die Band auch schwer, diese Form der Kunst, die ja vom Exzess lebt, vom kalkulierten Exzess, von der Zügellosigkeit, von dem Spiel mit den Ebenen, Sex und Macht und Geilheit, Exzess, Orgie, das ist natürlich schwer, wenn zunehmend Fans im Publikum ein negatives Gefühl bekommen, wenn da oben auf der Bühne jemand von diversen sexuellen oder sonstigen Ausnahmezuständen singt. Macht die Sache ja auch nicht einfacher. Also es gibt auch jetzt mal abseits des Weges der Gesetzmäßigkeiten gibt es ja dann halt immer auch noch das Problem, dass auch die Kunst plötzlich mit angezogener Handbremse performt wird. Das kann ja auch nicht gut sein. In dem Sinne. Aber es kann halt einfach auch das Ende der Band sein, weil es am Ende möglicherweise wirklich zu einem Prozess kommt, an dessen Ende vielleicht eine Verurteilung steht.
Ich glaube, es ist das Ende der Band. Ich glaube nicht, das ist mein Gefühl, dass die da unschuldig sind oder eher. Mhm. Und ich glaube, das wird das Gute daran ist, also in dem Kontext, dass alles schon scheiße ist, das Gute ist trotzdem daran, wenn das denn so stattgefunden hat, weißt du, das wird nie wieder so stattfinden.
Ja, ja.
Das ist jetzt einfach so. Sie sind einfach so, weißt du, was ich meine? Wenn angeblich nichts stattgefunden hat, wirst du nie wieder diese, weißt du, was ich meine?
Absolut.
Du kannst das jetzt nicht nochmal
Ja, ja.
In irgendeiner Weise.
Ja, das stimmt. Und daran kann man, das kann man ja auch wirklich nur gut finden. Da gibt's ja nichts Negatives, was da mitschwingt. Es ist ja auch nicht das Ende von Rock'n'Roll, wenn es diese Form von Aftershow-Party nicht mehr gibt. Kann man ja auch nicht sagen. Man kann ja nicht sagen, irgendwie damit ist jetzt der Rock'n'Roll beerdigt. Also das trifft's ja auch nicht ganz. Es ist dann halt einfach so, ja.
Auf jeden Fall abschließend vielleicht nur dazu noch zu sagen, Rest in Peace, Rammstein.
Rest in Piss. Übrigens, unterschiedlicher könnten, glaube ich, die Orte nicht sein, an denen wir heute aufnehmen. Du bist in New York City und ich bin in Kastrop-Rauxel.
Central Park West Manhattan, ja. Ne? Nicht irgendwo in New York City in der Kloake.
Ja, eben. Ja, und ich bin in Kastrop-Rauxel-Henrichenburg, also dem New York City des Ruhrgebiets.
Ja, aber wo du gerade über deine, ich sitze hier wie schon ein, zweimal vorher, ich sitze hier im Schlafzimmer meiner Tante. Meine Tante sitzt nebenan im Wohnzimmer, guckt gerade, glaube ich, Jeopardy. und ich sitze hier auch in ihrem Sessel, schaue auf ihr Bett, hinter ihrem Bett ein riesiges Bild von so einer Nachtkulisse von Manhattan, von der Manhattan Skyline, ja. Auf ihrem Bett der Wauzi, den sie ja... schon seit 40 Jahren hat und mir so ein paar Bilder von mir auch, von meinem Vater. Nee, das ist ganz, ganz gemütlich hier jetzt gerade, ja.
Schön, sehr schön. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage an unseren New York-Korrespondenten Oliver Polak. Wie sieht's denn da aus in Orange is the New York?
Also, man macht ja manchmal, sagt man ja, nicht so schlimm oder war ein bisschen benebelt. Aber es ist richtig schlimm.
Okay.
Es ist wirklich schlimm und es, gestern Morgen hatte ich auch so eine Art wirklich Panik-Anxiety-Attacke, ja. weil, also du musst dir das so vorstellen, also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, in Kanada sind ja über 400 Waldbrände, das ist hier alles rübergezogen, ne, nach New York, Washington auch und ein paar andere Städte noch, ich glaube Detroit, und es war wirklich vorgestern plötzlich so, dass die ganzen Gebäude im Nebel verschwunden sind. Ne? Also wirklich verschwunden sind.
So ein, was für eine Form von Nebel? So wirklich so orange, so wie es auf den Fotos aussah? Oder ist es eher so...
Nee, das habe ich jetzt so nicht gesehen. Ja. Das war vielleicht, wenn die Sonne irgendwo... Nee, es war einfach so plötzlich wie so ein ganz dichter Nebel, dass du nichts mehr sahst. Ja. Aber du spürtest auch, du konntest schwer atmen. Mhm.
Das hast du schon gemerkt, ja?
Ja, ja. Wir haben sofort auch uns Masken geholt. Also es ist ja in New Yorker, die sind funktionieren da plötzlich, waren auch alle sofort, 2 Stunden später trugen alle ihre Masken wieder. Und es hat wahnsinnig gebrannt in den Augen.
Ja, ja.
Ne? Nun war es so, dass wir in unserem Hotelzimmer, war es so, dass wir über Tags die Klimaanlage laufen lassen hatten.
Ja.
Und manche Klimaanlagen ziehen ja auch dann die Luft von draußen wieder rein. Ne? Dann haben wir die halt sofort ausgemacht und dann haben wir die Nacht halt da geschlafen. In dem Hotelzimmer ohne Klimaanlage war heiß, aber ich glaube, es war schon Luft von draußen reingekommen. Und ich merkte richtig, dass ich die ganze Nacht plötzlich husten musste. Alles trocken war, ich richtige Halsschmerzen hatte. Und dann bin ich morgens aufgewacht und habe echt einen richtigen Rappel bekommen, ne? Weil ich teilweise keine Luft mehr so richtig, ich bin nicht gestorben dann, aber ich merkte, wie ich eine Einschränkung hatte. Und ich gebe zu, das hat in mir echt eine Panik ausgelöst, weil ich wusste auch nicht, wo ich hingehen soll. In dem Zimmer konnte ich nicht sein. Im Flur war das auch so ein bisschen diese Luft, dass man Augenschmerzen hatte. Und dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt nach draußen gehe, weißt du, was ich gemacht habe um 7 Uhr morgens? Ich bin um 7 Uhr morgens zu dem Whole Foods gegangen, der irgendwie 2 Blöcke weiter weg war. Ja, da wusste ich irgendwie Klimaanlage, da ist es so frisch und kalt da drin. Ey, dann habe ich 3 Stunden erstmal in dem Whole Foods da.
Wirklich? 3 Stunden?
Bei der Kaffeebar, bei der Kaffeebar gesessen und gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich hatte auch überlegt, ob ich nach Hause fliege früher. Mhm. Aber es war dann... Morgens war es noch stark, es hat sich dann am Nachmittag beruhigt. Es kam irgendwann nämlich auch ein leichter Wind auf, aber es war schon und immer noch, heute Nacht hatte ich auch wirklich ganz üblen Husten, also es ist, es wurde ja gesagt, dass hier die schlimmste Air Pollution war seit 1960.
Ja, Wahnsinn.
Deswegen, also es war schon unangenehm. Also es war jetzt nicht so, dass das irgendwie vorbeigegangen ist und gleichzeitig spürt man wieder, ich meine, du kannst es ja mit Australien und den Bränden da, und gleichzeitig spürt man wieder, ey, Natur, ne?
Ja.
Also da, ja,
absolut.
Und da habe ich im gleichen Zuge, ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Erderwärmung, mit den Bränden zu tun hat oder ob da einfach jemand eine Zigarette weggeworfen hat, aber Weißt du, alle machen sich ja mal über diese Klimakleber oder auch die Klimaaktivisten lustig, ne? Und ich meine, klar, mit denen da auf die Straße kleben kann man jetzt auch so grundsätzlich überreden, aber ich finde, eigentlich müssten wir alle Klimaaktivisten sein. Also eigentlich müssten wir alle sagen,
ja, eigentlich.
Weißt du, was ich meine? Ja, aber du weißt, was ich meine. Ne?
Ja, ja.
Man, solange es einen nicht betrifft, denkt man immer so, ach komm, ist egal. Aber ich spürte jetzt auch,
ja, ja,
auch vielleicht deswegen, weil es mir selber irgendwie so nah kam, dachte ich, scheiße.
Ja, das klar, absolut. Wenn du die Auswirkungen zu spüren bekommst.
Und es war wirklich unangenehm, wenn du plötzlich merkst, ich hatte echt drüber nachgedacht, dass, also es ging nicht, ne? Ich hatte echt drüber nachgedacht, ob ich in ein Krankenhaus gehe. Da gibt's doch diese mit Sauerstoffmasken, ne? Dass du Luft kriegst. Ey,
ja.
Ich wollte gerne so ein Ding haben.
So, also du meinst so richtig so ein wieder, also in den Uhr heißt es Ventilator, ja? Entweder so richtig, dass du ans Beatmungsgerät.
Ja, wo du das so in die Nase gesteckt
hast. Also so ein Teil, ja, sowas hat eine Frau gehabt, die ich im Zivildienst betreut habe. Die hatte so ein Sauerstoffgerät, so eine Sauerstoffflasche im Schlafzimmer und sie lag auf der Couch. Ja, das wäre doch noch was.
Auf jeden Fall hat sich jetzt alles beruhigt. Es soll nachher auch regnen. Mhm. Es ist immer noch ein bisschen windig.
Ja.
Und heute konnte ich auch die Skyline wieder so sehen. Also ist ein bisschen hat sich das aufgeklärt, aber es war wirklich, alle sind mit Masken rumgelaufen.
Mhm. Naja, ja, aber so ist es, ne? Also du, sobald du das natürlich am eigenen Leibe merkst, diese Veränderung, dann wird dir natürlich bewusst, was dann die Auswirkungen sind. Ich habe ja auch gesagt, also klar, ne, Klimakleber, nervig und dann spricht man drüber, aber faktisch am Verhalten ändert das ja nichts. Aber wenn du jetzt klimawandelbedingt plötzlich gar nicht die großen Dinge hast, sondern eher so kleinere Sachen, zum Beispiel eine Mückenplage. Du hast einfach jeden Tag ohne Ende Mücken, was richtig nervt. Also es muss doch nicht mal die große Katastrophe sein, sondern etwas, was auf deinen Alltag so einwirkt.
Ja, es reicht manchmal schon eine Mücke, um dir eine Nacht zu versauen.
Genau. Und wenn du dir dann vorstellst, du hast dann irgendwie so eine Mückenplage, ja, solche Dinge irgendwie. Oder du hast halt dauerhaft da irgendwie diesen Nebel, den Smog, ja, dann klar, dann hast du natürlich plötzlich dann auch einen gewissen Handlungsdruck bevölkerungsseitig, dass die Leute sagen, liebe Regierung, seht mal zu jetzt, ne? Also,
Aber ansonsten, bis auf diese Nebelaktion, ich hoffe auch, dass mein Flugzeug heute Abend fliegen wird, weil es gab da schon gestern Probleme.
Ach so, du fliegst jetzt heute, ja?
Genau, ich bleibe jetzt noch ein, zwei Stunden bei meiner Tante, dann fahre ich nach Newark zum Flughafen und dann fliege ich. Aber ich hoffe, weil die haben einem schon geschrieben, dass man checken soll, ob die Flüge überhaupt gehen, ob das dann geht. Aber ansonsten war New York eine tolle Woche. Ich war am ersten Abend bei Jerry Seinfeld, dann war ich bei Barry Manilow. Dann
wie gut.
An einem Abend habe ich mit, wie heißt der, Tariq Quali. Ja, und Godfrey haben wir rumgehangen, war irgendwie lustig, war irgendwie, jeder Abend war was los, da war ich bei Godfrey noch im Podcast, hatte noch einen Auftritt beim, ist ein sehr bekannter Club hier, The Comic Strip, also es war eine sehr schöne Woche, bis gestern den Nebel war es doch alles.
Fantastisch.
Ja.
Siehst du?
New York halt, ne?
Und ich bin hier in Castrop-Rauxel.
Also der war schöner
Buch. Lustig, ne? Aber bin auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Siehst du, ich habe
ich war bei Barry Manilow und Jerry Seinfeld und du warst auf dem Stadtfest in Castrop-Rauxel.
Witzig, ne? Genauso. Sie war auf dem Stadtfest in Castrop-Rauxel. Ich saß am Kanal in einem Café heute Morgen in der Sonne, hab eine Cola getrunken und bin gleich auf dem 80. Geburtstag meiner Tante. Also du siehst, es ist im Grunde genommen Castrop-Rauxel oder New York, es ist eigentlich dasselbe, nur halt eben komplett anders. Aber ich
80. Geburtstag deiner Tante und wird das draußen gefeiert?
Ja, so halb drinnen, halb draußen. Ich bin jetzt wir sind jetzt in einem Restaurant im Stadtgarten in Castrop, deswegen muss ich jetzt auch los. Ich bin nämlich schon überfällig. Der Geburtstag ist schon vor 20 Minuten losgegangen und
die sind ja alle älter.
18 Uhr, die haben um 18 Uhr schon angefangen. Was natürlich gut ist, weil diese Feier dann halt irgendwie noch so ein bisschen in Richtung Daydrinking geht und das ist ja das Beste überhaupt.
Wobei, du dachtest dir natürlich, habe ich meinen großen Auftritt, ne, wenn ich ein bisschen später komme.
Ja, stimmt, aber da bin ich eigentlich gar nicht so scharf drauf. Aber das passt schon. Ne? Ich ziehe mich jetzt zurück, ich gehe jetzt duschen, mache mich jetzt fertig und dann fahre ich da mal rüber. Nach Castrop-Rauxel in den Stadtgarten. Naja, Oliver.
Naja, dann wünsche ich dir jetzt einen tollen Geburtstag. Was ziehst du an?
Ich werde wahrscheinlich eine beige Chino tragen, vielleicht ein hellblaues Frotti-Polo-Shirt und ich werde mir wahrscheinlich sogar ein Sakko anziehen. Einfach mal so. Also ich würde es mal sagen, Casual Plus. Casual Plus.
Und Socken?
Nein.
Was ist das eigentlich bei dir mit keinen Socken?
Ja, ich habe keine Socken an.
Das war eine neue Folge von Friendly Fire. Wenn ihr nicht genug von uns bekommt, wir haben beide noch andere Podcasts. Miki, Apokalypse und Filterkaffee, die Wochenendbeilage können wir euch sehr ans Herz legen. Und ich habe einen neuen Podcast, Enter Sandman. Wenn ihr heute nicht schlafen könnt, hört mal rein, abonniert auch gerne den Kanal.
Und am Montag kommt dann ja schon wieder eine neue Ausgabe.
Genau, morgen kommt schon eine neue Ausgabe. Morgen ist mit Anna Tushime.
Sehr schön. Die ist auch demnächst wieder bei uns bei Apofika in der Wochenendbeilage, wenn ich mich nicht irre. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Und Big Fan. Mit Recht.
Mit Recht, mein Lieber.
Also.
Macht's gut, ihr Mäuse.
Habt noch ein gutes Wochenende.
Ciao, ciao.
Friendly Fire ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.